Hammerstark, der Krebs-Podcast der Hammkliniken. Wir wollen Krebspatienten und ihre Angehörigen auch auf das Leben nach der Akuttherapie vorbereiten. Denn Krebs hinterlässt Spuren. Wir machen Mut und zeigen euch vor allem, dass ihr mit euren Gedanken und Herausforderungen mit und nach Krebs nicht alleine seid. Ihr seid hammerstark. Schmerz kann sich anfühlen wie ein stechender Blitz, ein dumpfer Druck oder ein brennendes Feuer. Er kann pochend und rhythmisch sein oder diffus und schwer zu greifen. Bildhaft manchmal wie ein Stein im Magen. Schmerz kann lähmen, aufwühlen oder leise im Hintergrund pulsieren. Eine greifbare Präsenz, die uns körperlich und emotional fordert. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hammerstark. Ich bin Cindy und wie wir alle kennen wir natürlich das Gefühl von Schmerz. Im Verlauf einer Krebserkrankung und deren Bewältigung, aber auch danach, müssen Betroffene jedoch häufig ganz viele Arten von Schmerzen empfinden. Einige sind temporär, andere begleiten einen über einen langen Zeitraum. Und wie man mit Schmerzen umgehen kann, wie man sie bewusst unterscheidet und was sich hinter der sogenannten Schmerztherapie verbirgt, das besprechen wir heute mit Dr. Dorothee Mansmann und Dr. Benedikt Krebes aus dem ärztlichen Team der Hammklinik Natal in Bad Kreuznach. Hallo ihr beiden.
Hallo. Hallo Cindy.
Hallo Cindy.
Na, geht's euch gut?
Soweit.
Ja. Schön, dass ihr euch heute Zeit genommen habt. Dorothee, mit dir habe ich ja schon mal eine Folge zum Thema Polyneuropathie aufgenommen. Schön, dass du wieder da bist. Und wusstest du, dass es eine der meistgehörtesten Folgen ist bisher? Siehst du mal. Ein Glück haben wir das damals aufgenommen. Und Benedikt, du bist ja heute das erste Mal bei uns im Podcast dabei.
Ja,
umso mehr freue ich mich, dass wir vielleicht dann auch einen Wiederholungstäter mit dir gewinnen können.
Schauen wir mal.
Ja, schauen wir mal. Ich gebe mir Mühe, dass ich so nett wie möglich zu euch bin. Aber wie immer gibt es am Anfang meiner Folge ja immer so drei kleine Fragen, um euch besser kennenzulernen. Und ich bin fies, weil ihr seid zu zweit, ich habe 6 Fragen. Aber es sind ganz kurze Entweder-Oder-Fragen. Also von daher einfach aus dem Bauch heraus, ich gebe euch 2 Begriffe vor. Seid ihr bereit? Sehr gut. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Kaffee.
Oh, da seid ihr euch aber sehr ein. Tee dann wahrscheinlich nur, wenn man krank ist, oder?
Nee, auch so mal abends unter der warmen Decke einen guten Tee, das ist schon mal. Aber jetzt so spontan hier,
genau.
Kaffee.
Zum Start in den Tag und auch am Nachmittag, um die Konzentration noch mal ein bisschen zu pushen, auf jeden Fall Kaffee.
Sehr gut. Sommer oder Winter?
Sommer.
Das ging schnell.
Oh, ich finde, jede Jahreszeit hat was.
Mhm.
Und Sommer ist mir im Moment durch die Hitze eher verleitet.
Okay.
Also ich bin schon gern im warmen Land in Urlaub oder genieße es auch, aber diese Hitze über 40 Grad macht mir ja schon zu schaffen.
Mhm. Und dir nicht? Du bist wie so ein Gecko.
Vielleicht kein Gecko, aber ich genieße die Wärme schon. Also ja. Zu heiß darf es auch nicht sein, aber grundsätzlich der Sommer mit viel Sonne gefällt mir schon.
Okay. Netflix oder Kino?
Kino.
Nichts von beidem.
Nichts von beiden, sondern?
Keine Zeit. Sport im Fernsehen. Das ist
Sport.
Sport, das ist meine Leidenschaft.
Also nicht nur im Fernsehen, sondern du betreibst auch gerne Sport.
Ja, grundsätzlich aktuell mit 2 kleinen Kindern kommt das etwas kurz, aber grundsätzlich ja.
Und du bist eine Kinomaus?
Ich gehe sehr gerne ins Kino, aber ich mache es auch sehr selten.
Ja, ich auch.
Aber ich mache das, ich liebe die Atmosphäre im Kino und das hängt auch, also wir suchen uns dann auch einen entsprechenden Film aus, der uns oder der mich und auch meinen Mann reizt oder interessiert. Auch unsere Kinder kommen manchmal mit und das hängt schon noch lange, wirkt es noch nach.
Also es ist dann ein richtiges guter
Film.
Event.
Ja, es ist ein Event.
Ja.
Also Netflix gucke ich gar nicht.
Ja, das ist ja mittlerweile ein bisschen abgelöst, das Kino durch Netflix, weil die Filme eben so schnell online präsent sind. Ne?
Ja.
Relax-Urlaub oder Abenteuerurlaub?
Eher Wandern-Abenteuer. Mhm. Also, ja. Wobei, entspannen soll auch dabei sein. Aber Ich sitze ja viel in meinem Beruf und ich bewege mich total gerne. Also es muss was mit Bewegung zu tun haben.
Ja, würde ich unterschreiben. Wenn Abenteuer grundsätzlich Bewegung ist, dann Abenteuer.
Ja, ja. Und mit zwei kleinen Kindern, wie du eben gesagt hast, ist natürlich auch Entspannung
bedingt möglich.
Bedingt möglich. Pizza oder Pasta?
Pasta.
Pizza. Mhm.
Pizza, habt ihr Lieblingspasta und Pizza?
Also ganz verschieden. Also ich habe eine Tochter, die mit Leidenschaft Neues ausprobiert und vegane Pasta macht. Und das, also zum Beispiel so eine Tomaten-Knoblauch-Soße zu Nudeln, das ist total lecker.
Lecker. Und was darf auf deiner Pizza nicht fehlen?
Ich würde sagen klassisch. Also Mozzarella, frische Kräuter, Balsamico, ja.
Lecker. Und letzte Frage, seid ihr eher spontan oder durchgeplant?
Durchgeplant.
Ja, würde ich auch sagen.
Beide.
Eher durchgeplant.
Mit Sicherheit.
Im Urlaub gern spontan.
Ja, genau. Mhm. Kommt natürlich auch auf den Alltag drauf an, ne? Mhm. Ja, das war doch eigentlich gar nicht so schwierig, oder? Da sind wir doch gut durchgeflutscht.
Ja.
Jetzt widmen wir uns dem Thema Schmerz heute. Wir haben es ja eingangs gesagt, Schmerz kann unheimlich unterschiedlich sein. Da frage ich mich, kann man Schmerz überhaupt als solches definieren? Also ein allgemeiner Begriff Schmerz, geht das?
Also es ist tatsächlich gar nicht so leicht und jeder kennt ja irgendwie, wie du in der Einführung schon gesagt hast, jeder kennt das Gefühl von Schmerz. Es zu definieren, das ist natürlich in den Lehrbüchern möglich und wird tatsächlich als unangenehmes Sinnes- oder Gefühlserlebnis definiert, was eigentlich den Ursprung hat oder die Idee, dass es quasi eine Gewebeschädigung, eine potenzielle oder tatsächlich eintretende Gewebeschädigung von der Gewebeschädigung schützen soll oder eben als solches empfunden wird. Aber was ich ganz eindrücklich finde, auch in der Definition des Schmerzes wird immer schon von einem subjektiven Gefühl berichtet. Und das ist, denke ich, herauszustellen.
Was bedeutet denn potenzielle Gewebeschädigung?
Bedeutet, dass eine Gefahr, die dem Körper in dem Sinne droht, zum Beispiel, ob das Nadelstiche, ob das ein Biss, ob das irgendetwas anderes ist, quasi auf den Körper, egal welches Gewebe, ob das Haut, ob das Weichteilgewebe, ob das Blutgefäße etc. sind, was potenziell eben darauf einwirken kann.
Also es geht jetzt nicht nur um oberflächliche Schmerzen, wenn eine Wunde blutet, sondern auch alle möglichen Bauchschmerzen, Kopfschmerzen.
Genau.
Okay. Und ich habe ja eingangs unterschiedliche Empfindungen beschrieben, wie Schmerzen sein können. Gibt es da per se unterschiedliche Arten an Schmerzen, die man ja auch vielleicht in der Lektüre unterscheiden kann?
Also wir unterscheiden drei verschiedene Schmerzarten. Das erste nennt sich nociceptiver Schmerz. Noci ist die lateinische Wurzel für Schmerz und zeptiv bedeutet, da ist ein Fühlkörperchen, was den Schmerz wahrnimmt. Sei es Druck, sei es Entzündung, sei es verstärkte Durchblutung. Und das ist der Schmerz, den die Natur als Alarmanlage in uns eingebaut hat. Diese Fühlkörperchen haben wir überall, in der Muskulatur, in der Haut, in den Knochen, in den inneren Organen. Und wenn die so eine drohende Gewebsschädigung, also Druck oder Entzündung wahrnehmen, dann wird es über Nervenleitungen weitergeschickt zum Schmerzzentrum im Gehirn. Mhm. Und dieser Schmerz ist eher dumpf, drückend, nicht immer genau lokalisierbar. In den inneren Organen habe ich zum Beispiel Darmbeschwerden, kann das krampfartig sein, Gallekolik, den Begriff kennen wir, oder Nierenkolik. Also es kann krampfartig sein, aber es ist meistens eher dumpf drückend, diese Schmerzart. Die zweite Schmerzart nennen wir neuropathischen Schmerz. Das heißt, Neuro steht für Nerven und pathisch für Leiden. Also das bedeutet, dass Nerven irgendwie unter Druck geraten oder in Not geraten. Also zum Beispiel durch einen Bandscheibenvorfall, der auf den Nerv drückt. Oder wenn ich jetzt Zahnweh habe, also wenn der Zahnnerv gereizt wird durch eine Schwellung, durch einen Abszess. Oder wenn wir uns den Ellenbogen anstoßen und das schießt so nach vorne, so kribbelig.
Der bekannte Musikerknochen.
Genau. Das sind diese Nervenschmerzen, die sind ganz anders vom Charakter. Die sind brennend, stechend, einschießend, wie wenn so ein Messer reinsticht. Oder auch mit Gefühlsstörungen verbunden. Mit Taubheit, mit Kribbeln, mit Temperaturmissempfindungen. Ähnlich wie wir es bei der Polyneuropathie damals besprochen haben.
Ja, genau.
Haben. Ja. Genau. Und die dritte Schmerzart, die nennen wir Mixed Pain, also gemischter Schmerz. Das sind Menschen, die haben beide Typen gleichzeitig. Was komplizierter macht, es gut zu behandeln. Mhm. Ja.
Und dann gibt es ja wahrscheinlich dann auch Unterschiede in der Dauer des Schmerzes. Also ob das jetzt, wie du schon gesagt hast, ein stechender Schmerz ist, der vielleicht auch schnell wieder vorbei ist, oder einer, der vielleicht auch gar nicht mehr wieder weggeht, oder?
Ja, also wir unterscheiden zwischen akutem Schmerz und chronischem Schmerz häufig in der zeitlichen Dauer, wie lang der Schmerz vorhanden ist. Zeitlich begrenzt ist dieser akute Schmerz in den meisten Situationen so auf 3 Monate. Mhm. Und dieser akute Schmerz hat tatsächlich noch die Funktion, den Körper vor dieser potenziellen Gewebeschädigung, über die eingangs gesprochen haben, zu schützen. Und als ganz eigenes Krankheitsbild muss dann tatsächlich die chronische Schmerzkomponente, der chronische Schmerz thematisiert werden. Bei diesem chronischen Schmerz ist es tatsächlich so, dass sich über die Neuroplastizität, das heißt über die Nervenveränderungen, tatsächlich ein eigenes Schmerzgedächtnis bilden kann und diese Funktion, dieses Schutzmechanismus, der tritt quasi immer weiter in den Hintergrund.
Mhm, das heißt, es ist ein Dauerschmerz dann quasi, weil der Körper sich so dran gewöhnt hat an diesen Schmerz?
Das ist das eine, dass sagen wir, eine gewisse Gewebsschädigung, wie zum Beispiel bei der Osteoporose, wenn Wirbelkörper sich etwas einsintern, nennen wir das, also in ihrer Höhe abnehmen, weil die so ein Stück zusammenbrechen, also brechen ist das falsche Wort, so zusammenrutschen vielleicht, ist eben auch die Knochenhaut, die viel mit Nerven versorgt ist, irritiert. Und das kann eben dauerhaft Schmerzen nach sich ziehen.
Obwohl bei Bewegung gar nichts mehr ist, oder?
Naja, diese Verkleinerung des Wirbelkörpers ist ja eingetreten.
Okay.
Und das irritiert schon den Nervenzusammenarbeit im Wirbelsäulenbereich zum Beispiel.
Also das bedeutet jetzt nicht, dass der chronische Schmerz dann ausgedacht ist, weil man sagt, man hat eine eigene Erinnerung an die Schmerzgedächtnis, wie du es gesagt hattest. Okay.
Also wichtig ist noch, dass dieser Dauerschmerz, dass der sehr ernst genommen wird. Also viele Patienten erleben das oft, dass es dann heißt, ja, sie kennen ja ihre Gelenke oder sie wissen ja, wie ihre Wirbelsäule aussieht, dass das so etwas bagatellisiert wird, so quasi, wir wissen ja, wo es herkommt und man kann das nicht mehr ungeschehen machen. Das ist aber falsch. Also chronischer Schmerz muss ernst genommen werden und muss behandelt werden, weil wenn er bleibt und man hat keine Möglichkeit dagegen, was zu tun, sei es jetzt durch Entspannung, durch Wasseranwendung, durch, dass ich meinen Stresspegel durch bestimmte Maßnahmen senken kann, dass ich Medikamente einsetzen kann, die mir helfen und so weiter. Dadurch kann chronischer Schmerz schon gebessert und erleichtert und gut erträglich gemacht werden.
Das ist ja das Wichtigste, ne?
Ja.
Und du hast ja jetzt schon so ein bisschen angeteasert. Wie ist es denn bei den onkologischen Patienten im Speziellen? Unter welchen Schmerzen leiden denn onkologische Patienten vor allem?
Also onkologische Patienten leiden natürlich grundsätzlich erstmal unter allen Formen dieser, dieser Schmerzen, sowohl unter dem nozizeptiven Schmerz, wie auch unter diesem neuropathischen Schmerz und dem vor allen Dingen Mixed Pain. Ja, man sagt, 25% der onkologischen Patienten haben von beidem etwas. Und wir sehen im Prinzip breit gefächert in der onkologischen Rehabilitation jetzt hier alle Schmerzformen und auch unterschiedliche Arten von Schmerzen im Sinne, die einen Schmerzen sind tumorbedingt. Das bedeutet, die entstehen tatsächlich durch den Tumor selbst, durch zum Beispiel Druck auf Gewebe, durch Kompression von Nerven des Tumors selbst. Es gibt Schmerz, den wir hier sehen, der tumorassoziiert ist. Das bedeutet, durch onkologische Erkrankung, durch Tumorerkrankung entstehen ja Nebenerkrankungen wie Thrombosen, die natürlich auch wieder Schmerzen in irgendeiner Form verursachen können. Und das, was ich, denke ich, herausstellen würde, was wir natürlich am meisten sehen, sind therapiebedingte Schmerzen, weil in irgendeine Form der Tumortherapie ist bis zum Zeitpunkt des Eintreffens unserer Patienten hier natürlich gelaufen. Und zu dem Zeitpunkt entsteht dann postoperativer Wundschmerz, es bestehen Narbenbeschwerden nach Operationen, eben zu einem sehr großen Teil diese sogenannten polyneuropathischen Beschwerden mit Missempfindung, Taubheit, unterschiedlichem Wärme-Kälte-Empfinden und auch speziell vielleicht zum Beispiel bei Brustkrebspatientinnen Beschwerden durch ein sich entwickelndes Lymphödem. Das sind so im Wesentlichen die verschiedenen Schmerzformen, die wir hier sehen.
Genau, vielleicht noch zu ergänzen, bei Brustkrebspatientinnen Beschwerden durch eine Therapie, durch Tamoxifen oder durch antihormonelle Medikation, die haben oft Muskelschmerzen, Gelenkbeschwerden, die ich erst hier in Reha so richtig, sagen wir mal, beschrieben bekommen habe und auch mit einem ganz anderen Ernst sehe. Ja, wir haben uns früher in der Akutonkologie.
Ja, wir haben uns gerade eben in der Mittagspause schon mal über Tamoxifen unterhalten, weil ich ja auch schon gehört habe, dass das Interesse daran sehr groß ist. Und da hast du mir erstmal erklärt, was da sich eigentlich dahinter verbirgt. Also wirklich wahnsinnig viele Nebenwirkungen von einem Produkt, wo man eigentlich denkt, ach, es ist ja nur eine Tablette, ne?
Die ist sehr wichtig und sehr nützlich, keine Frage. Mhm. Oder auch Letrozol, also die Aromatasehemmer, die machen das ähnlich. Aber das sind auch therapieassoziierte Schmerzen, die manchmal wirklich über viele Jahre durchgestanden werden müssen. Ja.
Und man könnte ja sagen, man kennt das ja eigentlich schon von Kindheitstagen an. Manche Kinder, die kommen nur leicht irgendwo gegen den Schrank und fangen an zu heulen, weil es so wehgetan hat. Andere Kinder stehen da mit zwei blutigen Knien und lachen immer noch. Genauso ist es zum Beispiel, wenn wir zu Hause essen. Ich muss noch dreimal pusten, bis ich das Essen in den Mund nehmen kann, weil es mir zu heiß ist. Und mein Partner hat den Teller schon leer gefühlt. Ist das wirklich so, dass man unterschiedliches Schmerzempfinden hat? Kann man das trainieren? Ich weiß, als ich damals in der Pizzeria gearbeitet habe, da konnte ich irgendwie immer heißere Bleche anfassen als heute. Oder ist das wirklich so unterschiedlich?
Ich denke, es ist wirklich sehr individuell. Mhm. Also das und auch aus diesem Grunde kann ich nie sagen, dass ich eine bestimmte Vorstellung habe. Zum Beispiel jemand hat jetzt einen Bruch am Arm gehabt und hat danach Nervenschmerzen, noch lang anhalten, dass ich irgendwie im Kopf habe, ach, so ein Bruch, der heilt doch schnell ab. Und es ist ganz wichtig, individuell zu hören, was mein Gegenüber mir sagt. Und er ist der Experte für sein Schmerzempfinden und ich erlebe das schon. Weiß nicht, wie dir das geht?
Ja, auf jeden Fall. Vor dem Hintergrund vielleicht auch nochmal eine Begrifflichkeit, die aus der Palliativmedizin kommt, das sogenannte Total Pain Konzept, dass wir uns bewusst machen, dass einfach nicht nur diese physische Komponente, die Reizung des Fühlers, wie wir es vorhin genannt haben, die Reizung der Nervenendigung Schmerz auslöst, diese physische Komponente, sondern auch alle Faktoren drumherum. Also sowohl die psychische Komponente, soziale Faktoren, teilweise in auch spirituelle Aspekte, die einfach Einfluss auf Schmerz nehmen. Das heißt, wenn jetzt als Beispiel genannt soziale Aspekte wie Vereinsamung oder, wenn Trauer gerade eine große Rolle spielt, dann ist das Schmerzempfinden, gestaltet sich anders. Also das ist sehr individuell und dem Patienten muss in dem Fall tatsächlich in dem Gesamtkonzept Beachtung geschenkt werden und diese Aspekte müssen unweigerlich einfach mit betrachtet werden.
Das finde ich auch total wichtig, weil ich muss jetzt gerade wirklich wieder an diese Kinder denken, wo man als Erwachsener ja mal ganz gerne sagt, ach, das war nicht so schlimm. War nicht so schlimm, hast dich nur erschrocken. Oder auch jetzt, wenn man von sich selbst sagt, ja, nee, das ist nicht so schlimm, der Kopfschmerz, den habe ich halt immer so. Also ist das schon was, was man auch durchaus so äußern darf und nicht quasi tapfer drüber wegstehen muss.
Gerade beim chronischen Schmerz ist dieser Durchhalteappell, ja, also ich muss das durchstehen oder ich muss das aushalten. Ich will keine Medikamente einnehmen oder ich will darüber jetzt nicht sprechen. Ich möchte nicht jemand bemühen wegen, was weiß ich, dass er mir hilft oder dass er mir was Schweres abnimmt. Das ist, sollte nicht sein. Also es soll so sein, dass der Schmerz ernst genommen wird, angeschaut wird.
Also das ist quasi unser erster Appell an unsere Hörerinnen und Hörer da draußen, wenn ihr unter Schmerzen leidet, die dürfen auch ernst genommen werden. Ihr dürft die quasi so definieren, wie ihr sie persönlich empfindet und nicht wie vielleicht der Arzt sagt, ja, das ist nicht so schlimm. Wenn es für euch schlimm ist, ist es schlimm.
Genau. Wir versuchen in der Schmerzanamnese eigentlich auch immer den Schmerz in irgendeiner Form zu objektivieren für uns, damit wir ein Bild davon bekommen, wie schmerzhaft wird dieser Schmerz empfunden und es bleibt aber eben bei einem Versuch der Objektivierung. Wir haben da verschiedene Skalen, zum Beispiel eine Zahlenskala, die von 1 bis 10 geht, wo wir sagen, 1 entspricht nahezu keinem Schmerz und 10 ist so der stärkste Schmerz überhaupt, den Sie sich vorstellen können. Und daran versuchen wir, das zwar für uns in der Intensität der Wahrnehmung des Patienten irgendwie so ein bisschen zu objektivieren, aber es bleibt grundsätzlich einfach immer subjektiv.
Und ich kann mir auch vorstellen, auch da ist dann wieder der Kopf dabei, der dann sagt, ja, es fühlt sich schon schlimm an, aber ich kreuze jetzt trotzdem nur die 4 an, weil es mir könnte es ja schlechter gehen. Ja, aber ihr habt ja schon gesagt, ne? Also es geht ja gerade auch diese therapieinduzierten Schmerz. Da fragt man sich dann, ihr seid ja, also wir sprechen ja heute nicht umsonst mit 2 Ärzten in einer Reha-Klinik über das Thema Schmerz. Da könnte man ja sagen, Therapie ist doch jetzt eigentlich schon durch. Warum ist das Thema hier für euch so wichtig und wie gestaltet ihr das Thema Schmerztherapie hier in der Reha?
Ja, so wichtig ist es einfach, weil der Bedarf groß ist. Das würde ich ganz einfach so beantworten und weil einfach sehr, sehr viele Patienten, die bei uns sitzen, die es vielleicht gar nicht selbst aktiv mit diesem Problem kommen, aber dann doch im Screening tatsächlich von Schmerzen berichten, beziehungsweise dass wir im ärztlichen Gespräch oder eben über unseren Fragebogen Schmerzen aufdecken, ja, dass da tatsächlich Schmerzen vorhanden sind.
Was glaubst du, warum man das nicht von sich aus anspricht in der Reha? Hat das was mit der Therapie zuvor zu tun, oder?
Also erstens mal gibt es kein objektives, wie Bendik gesagt hat, es gibt kein objektives Mittel, das zu messen. Also wenn ich wissen will, wie ist dein Blutwert, nehme ich dir Blut ab und sehe das schwarz auf weiß. Und bei Schmerz geht es darum, viele Fragen zu stellen und zuzuhören und rauszufinden, was bei meinem Gegenüber vorliegt. Dann haben wir so eine Durchhalteparole im Kopf, also ich darf nicht klagen, das muss ich durchstehen oder ich will keine Memme sein, ich will nicht den anderen zur Last fallen, das und dann wird über Schmerz wenig gesprochen, weil es sehr angstbehaftet ist. Also geht meine Erkrankung weiter, wenn ich erzähle, ich habe mehr Schmerzen. Oder ich habe Angst, weitere Medikamente zu nehmen. Ich will meinem Körper nicht noch zusätzlich schaden. Ich habe schon Chemo und alles hinter mir. Und jetzt soll ich noch diese gefährlichen Medikamente nehmen, die eigentlich gar nicht gefährlich sind, wenn man damit umgehen kann, wenn man weiß, was auf einen zukommt und wie man auch Nebenwirkungen abfangen könnte. Aber dann muss man drüber sprechen.
Ja, das stimmt. Ja.
Abhängigkeit ist eine Angst, dass ich davon abhängig werde und so weiter.
Klar, das kennt man ja aus dem privaten Gebrauch schon, ne? Also wenn man jetzt, ich kenne ganz viele, die bei Kopfschmerzen sagen, nein, dann nehme ich keine Tablette. Andere sagen, nee, ich kann es nicht aushalten. Und dann kommt, ach, da brauchst du doch nicht gleich eine Tablette nehmen. Also auch da wieder Individualität. Oder vielleicht auch manchmal kommt es drauf an, wie geduldig man ist bei einem Schmerz, ne? Also wenn man jetzt weiß, es ist vielleicht der Kopfschmerz nach einer durchzechten Nacht, ob man da die Tablette nehmen muss oder nicht, bleibt dann natürlich auch dem Einzelnen selbst überlassen.
Und hier hat es begonnen mit dem Schmerzvortrag. Das war eigentlich der erste Schritt. Da hatten wir ein Schmerzkonzept noch gar nicht im Kopf. Und das kam von einer Rehabilitantin, die gesagt hat, über Schmerz wird so wenig gesprochen in den Praxen, beim Hausarzt, beim Onkologen, bei der Gynäkologin, und ob wir nicht so eine Informationsveranstaltung machen könnten, also einen Informationsvortrag. Und das war eigentlich hier der erste Schritt. Und dann ist uns gekommen, dass wir die Leute halt 3 Wochen, manchmal 4 Wochen bei uns haben und dass das einfach ideal ist, um zu sehen, was bringt das, was ich jetzt versuche, bringt das was, wie wird es vertragen, muss ich was ändern, und dass wir die Patienten halt hier vor Ort haben und die mit uns jederzeit sprechen können und man die Zeit optimal nutzen kann für eine gute Einstellung.
Und du hast ja eben gesagt, ihr hattet denn noch kein Schmerzkonzept. Nee. Ihr habt jetzt ein Schmerzkonzept quasi. Und jetzt hast du gesagt, was wir versuchen in den 3 bis 4 Wochen. Was versucht man denn da zusammen mit den Patienten?
Also das Schmerzkonzept ist im Prinzip so aufgebaut, dass wir versuchen, eben wie vorhin schon mal genannt, über den Fragebogen und auch natürlich über das ärztliche Aufnahmegespräch zu screenen. Welche Patienten haben Schmerzen? Manche Patienten benennen diesen, kommen mit diesem Schmerz, andere können das gar nicht so benennen, und wir filtern das im ärztlichen Gespräch tatsächlich als Schmerz heraus. Und dann geht es natürlich im ärztlichen Gespräch darüber weiter, dass wir den Bedarf erfragen des Patienten. Ist Bedarf da und ist der Wunsch nach Behandlung und dass wir uns dieser Thematik nochmal annehmen, ist der da? Weil wenn die Bereitschaft des Patienten in dem Moment nicht da ist, dann haben wir auch wenig Erfolgschancen, den Schmerz adäquat behandeln zu können. Das ist im Prinzip der erste Schritt. Wir versuchen dabei natürlich auch Angehörige einzubinden und versuchen dann zu einer gemeinsamen Entscheidungsfindung zu kommen, inwieweit nehmen wir uns dem Problem an. Und dann werden die Patienten entsprechend dem Schmerzvortrag, von dem Dorothee gesprochen hat, zugeteilt und auch mit dem sogenannten Schmerzreiter. Das heißt, wir setzen für uns intern ein Vermerk, dass dieser Patient ins Schmerzkonzept eingebunden wird. Und infolgedessen wird er dann tatsächlich aufgesucht von unseren Pain Nurses. Das sind sogenannte oder das sind spezialisierte Krankenschwestern, spezialisierte Gesundheits- und Krankenpfleger, die eine extra Ausbildung gemacht haben und sich mit dem Thema Schmerz intensiv beschäftigt haben. Und die versuchen in der Folge anhand verschiedener Instrumente, einmal natürlich das Gespräch, aber auch anhand verschiedener Fragebogen, diesen Schmerz genau zu charakterisieren, weil das natürlich die Grundlage jeder weiterführenden Behandlung bildet. Und da sind wir sehr froh, dass wir diese Pain Nurses in unserem Fall hier vor Ort haben, die uns die Möglichkeit geben, diesen Schmerz eben so explizit charakterisieren zu können, weil das in der Fülle, die an Informationen während einem ärztlichen Aufnahmegespräch fließen, in der Menge gar nicht möglich ist. Und das ist so der erste Schritt in das Schmerzkonzept.
Genau, und unsere Ziele sind auf dieser Skala von 1 bis 10 kann man grob sagen, 1 bis 3 ist ganz leichter Schmerz, mit dem die Leute oft gut klarkommen. 4 bis 6 ist schon belastend und drückend. Und von 7 bis 10 ist ein Schmerz, der sollte auf keinen Fall einen Menschen belasten. Und dann ist in der Reha noch der große Vorteil, dass wir nicht nur die ärztliche medikamentöse schmerztherapeutische Möglichkeit haben, sondern wir haben super Physiotherapeuten, wir haben eine gute psychosoziale Abteilung mit psychologischer Unterstützung, mit Sozialberatung, was Benedikt vorhin gesagt hat, mit diesem ganzheitlichen Schmerz, der Total Pain Konzept. Wenn zum Beispiel jemand seinen Job nicht mehr weitermachen kann, dann hat er so existenzielle Ängste, die natürlich auch etwas sind, die den Schmerz intensivieren.
Auf jeden Fall.
Das Schmerzempfinden intensivieren. Genau, und diese Pain Nurses, die besuchen regelmäßig die Patienten, die Rehabilitanten und Rehabilitantinnen, wenn wir eine Schmerzmedikation angefangen haben, dann gucken die, wie vertragen die die, beraten sie wegen Nebenwirkungen, gegen Verstopfung, gegen Übelkeit und geben dann uns wieder Rückmeldung, wie es den Leuten geht und ob es zum Beispiel nötig ist, da nochmal ein Arztgespräch einzufiltern oder ein Schmerzkonzil, wo dann ein ärztlicher Schmerztherapeut nochmal oder Schmerztherapeutin nochmal ganz speziell den Rehabilitanten berät. Mhm.
Und von der Beratung geht es dann so weit, was ist dann das Ergebnis? Sagt man dann, das ist jetzt dein Weg, du machst jetzt zum Beispiel eine medikamentöse Behandlung, du machst eine Entspannungstherapie, du gehst zum Therapeuten, wie bekommt der Patient dann die Information?
Genau, zunächst machen wir mal Mut zum Medikament. Also viele haben ja so eine Aversion, nicht noch mehr Medikamente. Aber ein Medikament kann helfen, dass durch eine kurzfristige Schmerzreduktion zum Beispiel Krankengymnastik viel besser möglich ist, die Physiotherapie. Oder dass es sich mehr bewegen kann oder die Patientin sich mehr bewegen kann und dadurch schon durch die Bewegung die Gelenkschmiere in den Gelenken verstärkt ausgeschüttet wird, die Gelenkschmerzen zurückgehen und so weiter. Also Medikamente können so einen ersten Start sein, auch das Schmerzgedächtnis vielleicht wieder neu zu überschreiben, dadurch, dass der Schmerz leichter wird. Aber wir tun nichts, dass wir dem Patienten sagen, sie machen jetzt das und das und das, sondern wir sagen unsere Optionen und schauen, auf was sich unser Gegenüber einlassen kann.
Das heißt, es wäre dann so, man nimmt dann vielleicht mal eine Tablette und dann hat man die Möglichkeit, weil der Schmerz leichter ist, eben eine Physiotherapie anzunehmen oder vielleicht auch die Muskeln zu entspannen, die vielleicht verkrampft waren, die man sich vorher gar nicht zugetraut hätte.
Genau.
Okay.
Ja, ein wesentlicher Erfolgsfaktor in der Schmerztherapie ist tatsächlich auch die Aufklärung und Anleitung des Patienten. Es ist häufig ein Aspekt, der in der Akutmedizin, in der Akutbehandlung einfach zu kurz kommt. Patienten sind unzureichend informiert. Man sieht häufig Patienten, die vor einem sitzen und von starken Schmerzen berichten, aber bisher aufgrund der Befürchtungen gegenüber einer medikamentösen Therapie bisher keine Schmerzmedikamente eingenommen haben. Und dann sehen wir es als unsere Aufgabe, den Patienten eben natürlich klar über potenzielle Nebenwirkungen auch aufzuklären. Das ist immer unsere Pflicht, aber eben auch die Angst davor zu nehmen und die Vorteile zu beleuchten. Und die Wege der Schmerztherapie, so ein bisschen die Grundprinzipien auch klar zu machen. Patienten, die zum Beispiel immer erst, wenn Schmerzen auftreten, eine Bedarfsmedikation nehmen, die laufen dem Schmerz immer so ein bisschen hinterher, um da klar zu machen, dass es wichtig ist, durchgehend für eine gewisse Zeit möglicherweise begrenzt. Wir werden nie jemanden länger therapieren, als es notwendig ist oder höher dosieren, als es unbedingt notwendig ist. Aber letztendlich ihm klar zu machen, dass in dem Moment einfach es von Vorteil ist, erstmal eine medikamentöse Therapie dauerhaft im richtigen Intervall entsprechend der Wirkdauer eines Medikaments auch einzunehmen. um sich dadurch auch entlastet zu fühlen und dann auf anderen Ebenen, wie wir das gerade thematisiert haben, auf anderen Ebenen dann auch weiterarbeiten zu können.
Aber wenn man jetzt so überlegt, ihr sagt es ja immer wieder, es sind viele Patienten, die auch ungerne Tabletten nehmen wollen. Das kann ich gut nachvollziehen, das können wir wahrscheinlich alle gut nachvollziehen. Gibt es denn für diese Patienten auch alternative Methoden, mit dem Schmerz umzugehen? Also ich denke jetzt, wie ist das, wenn man sich verletzt hat, dann macht man entweder, vielleicht macht man mal eine Kühlung drauf, ein Kühlpack. Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, wo ihr sagt, nee, das ist schon gut, wenn man auch mal Alternativen annimmt oder durchführt und mal probiert, wie es funktioniert? Was gibt es da?
Also ich sehe das nicht als Alternative, sondern komplementär, also ergänzend oder auch zunächst als beginnender Weg. Also wenn die Schmerzen nicht so stark sind, dass man gleich Medikamente braucht. Also Kühlung, Wärme, wir haben Wärmelampen, eine Wärme-Infrarotlampe, dann einfach schwimmen gehen, also im Wasser sein, was oft die Gelenke und die Wirbelsäule schon entlastet. Dann haben wir Aromatherapeutinnen hier im Haus, die haben bestimmte Öle zur Entspannung oder so ein Muskel- und Gelenköl, was sehr wohltuend rückgemeldet wird. Oder bei der Polyneuropathie, wenn man nachts ins Bett geht und die Füße brennen und die Hände brennen, haben wir eine kühlende Salbe, so eine Mentholcreme, die dann vorm Schlafengehen angewendet werden kann. Dann, es gibt Akupressur oder Akupunktur, Massage. Wir haben jetzt hier eine besondere Massagetechnik, die nennt sich Manitz-Therapie. Da werden so Muskelverhärtungen durch eine Druckpunktmassage gelöst, was ganz viele als sehr hilfreich empfinden. Oder Yoga, Qigong-Angebote, Fußreflexzonenmassage, was möglich ist. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten.
Das heißt, man kann die Reha wirklich ganz intensiv nutzen, nicht nur, dass man sagt, man versucht, medikamentös zu behandeln oder sich darauf einzustellen, sondern auch, was tut mir sonst noch gut, was hilft meinem Schmerzleiden. Das ist ja eigentlich eine ganz wertvolle Zeit, wenn man da wirklich 3 bis 4 Wochen Zeit hat, um da diese ganzen Angebote vielleicht für sich durchzutesten, um dann vielleicht für zu Hause seinen eigenen Weg zu finden. Ja.
Und nicht zu vergessen ist eben auch die psychosoziale Abteilung. Also klar, Schmerz anzunehmen, Stresslevel reduzieren, Imaginationstechniken, also dass man zum Beispiel, wie vorhin die Frage, sind wir lieber im Winter oder lieber im Sommer in Urlaub, dass man sich vorstellt, man liegt am Strand im warmen Sand eingegraben. Und allein diese Vorstellung bringt neue Verknüpfungen im Gehirn, um quasi in Entspannung und in Erleichterung zu kommen. Mhm. Atemtechniken.
Da habe ich auch mal, glaube ich, mit einer Kollegin eine Entspannung aufgenommen in unserer Harmkliniken-App zum Thema Schmerz. Da sollte man sich vorstellen, dass der Schmerz ein kleiner roter Punkt ist, den man im Körper lokalisieren konnte und der Rest war blau und dann ist das quasi alles übergeschwappt, sodass der Schmerz leichter wurde. Du grinst, Benedikt, das kennst du?
Hört sich zumindest gut, nein, kennen tue ich es nicht, aber das hört sich zumindest gut an. Genau das ist das, was man sich vorstellen kann, dass durch diese Entspannungsverfahren, durch die Imagination das Schmerzerleben möglicherweise ein anderes wird.
Ja, also die Kollegin hatte damals auch gesagt, die Patienten sind da ganz glücklich damit gewesen, weil man einfach durch diese Vorstellungskraft, durch dieses aktive darüber nachdenken, wirklich eine Verbesserung des Schmerzempfindens dann erleben kann. Und ihr hattet ja jetzt schon oft von diesem Fragebogen erzählt mit dieser Skala 1 bis 10. Wie ist der generell so aufgebaut?
Also der Schmerzfragebogen, also die Zahlenskala von 1 bis 10, die ist quasi ein Instrument, was sich durch den kompletten Fragebogen so ein bisschen durchzieht. Und dieser Fragebogen dient eben dazu, den Frage oder den Schmerz genau zu charakterisieren. Da geht es dann in verschiedenen Fragen um die genaue Lokalisation des Schmerzes, um den Schmerzcharakter, wie genau ist er, wie genau tritt der in Erscheinung, ist er stechend, brennend, blitzartig. Natürlich geht es immer wieder um die Intensität dieses Schmerzes. Gibt es beeinflussende Faktoren, die den Schmerz verstärken, oder was schafft auch Linderung aus der Erfahrung heraus, und was wurde bisher an Therapie versucht, was wurde initiiert im Vorfeld und was hat Erfolg gebracht, was hat weniger Erfolg gebracht. Und was auch noch ein wesentlicher Aspekt ist, wir befassen uns damit im Fragebogen, oder wir versuchen über den Fragebogen auch nochmal zu evaluieren, inwieweit werden verschiedene Lebensbereiche durch diesen Schmerz als beeinträchtigend empfunden. Also da geht es zum Beispiel um die allgemeine körperliche Aktivität. Manche Patienten haben zum Beispiel in Bewegung überhaupt keinen Schmerz und sind in ihrer Aktivität überhaupt nicht beeinträchtigt. Aber zum Beispiel in Ruhe und beim Schlafen. Anderen schlägt der Schmerz mehr auf die Stimmung oder weniger auf die Stimmung. Und so versuchen wir eben in diesem Fragebogen den Schmerz umfassend zu charakterisieren und uns von ärztlicher und schmerztherapeutischer Seite einfach einen guten Überblick darüber zu verschaffen, über den Schmerz, über die Schmerzsituation des Patienten, um dann auch adäquat im Gespräch mit dem Patienten und den Schmerztherapeuten darauf reagieren zu können.
Es gibt einen ganz guten Überblick, und die Befragte, die zeichnet zum Beispiel auch, da ist so ein Körperschema, zeichnet genau ein, wo ihr Schmerz genau sitzt und wo er hinausstrahlt. Es wird auch gefragt, ist es ein Dauerschmerz, ist es ein Schmerz, der gar nicht da ist und plötzlich unerwartet kommt er massiv, also so ein Durchbruchschmerz. Oder man kann zum Beispiel erfragen, wenn jetzt zum Beispiel eine Schmerzmedikation schon ganz gut wirkt und der Schmerz kommt dann kurz bevor zum Beispiel ein Schmerzpflaster, so ein Morphinpflaster, das 3 Tage klebt, so am 2. Tag kommt der, ja, dann kann man das erfragen, dass einfach die Dosis des Pflasters wahrscheinlich nicht mehr ganz ausreicht für 3 Tage, und dass dann einfach unsere nächste Empfehlung ist, die Schmerzpflasterdosis entweder zu erhöhen oder das Intervall etwas zu verkürzen des Pflasterwechsels. Und das sind so Sherlock-Holmes-Fragen, einfach, die uns einen sehr guten Überblick geben.
Ich finde es auch immer wieder ganz interessant, wie die Zusatzinformation dieses Fragebogens dann im Vergleich zum ärztlichen Aufnahmegespräch ist. Weil wenn ein Patient versucht zu beschreiben, wo dieser Schmerz ist, das ist dann doch wieder in der Wahrnehmung für mich anders, als es dann vielleicht einzeichnet. Also allein Körperregionen einzuzeichnen sind visuell einfach, das funktioniert einfach besser, als wenn wir versuchen, mit Patienten uns manchmal das im Gespräch herauszufinden. Das ist gar nicht so einfach. Von daher ist es einfach eine super ergänzendes Tool, um uns einen guten Überblick zu verschaffen.
Und ich finde, ihr seid ja auch, also wie man das hier auch merkt, ihr brennt für das Thema. Es ist euer Auftrag, den ihr hier so versteht. Das ist ja wirklich toll für unsere Patienten auch hier. Ich habe mir nur gedacht, was ist mit denen, die gar nicht hier in der Klinik sind und aber genauso betroffen sind? Dieser Fragebogen hilft doch eigentlich allen Betroffenen, sowas besser zu charakterisieren und mit ihrem behandelnden Arzt auch außerhalb von der Reha das einfach mal durchzusprechen, anzusprechen und wirklich vielleicht dadurch auch sich zu trauen, das Thema überhaupt zu kommunizieren. Wäre das dann eine Möglichkeit, diesen Fragebogen dann einfach mal unseren Hammerstark-Hörern zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel bei Instagram, dann mal eine Vorlage, damit man sich selbst auch mal Gedanken machen kann über den eigenen Schmerz? Wie kann ich den eigentlich beschreiben und nach außen kommunizieren? Weil wenn ich dann nämlich vor meinem Arzt sitze, kann ich das nicht so gut.
Klar, das geht bestimmt. Was auch wertvoll ist, ist ein Schmerztagebuch. Mhm. Also das haben wir hier in der Klinik auch. Das gibt es aber im Internet von den verschiedensten Organisationen auch runterzuladen. Ein Schmerztagebuch, wo man Tag für Tag einträgt. Das ist diese Skala von 0 bis 10 zum Beispiel viermal gegeben, morgens, mittags, abends, nachts. Und dann wird zeichnet die Betroffene, der Betroffene ein, wo er morgens, mittags, abends und nachts mit seinem Schmerz steht. Dann sind Fragen nach Stuhlgang, nach Schlafqualität, nach Beeinträchtigung der Tagesaktivität. Und wenn er das jeden Tag ausfüllt, nachdem er eine Einstellung bekommen hat, beim Hausarzt zum Beispiel, kann der Hausarzt eine Woche später genial sehen, wie es demjenigen die Woche über gegangen ist. Und das erspart dann auch ganz viel Gespräch, weil man das sofort mit einem Blick sehen kann.
Also Sherlock Holmes Arbeit erspart.
Genau. Leider erspart, aber in dem heutigen Gesundheitssystem ist es einfach notwendig, weil die Zeit in der Form nicht da ist. Aber Betroffene, die jetzt nicht in der Reha-Klinik sind, zum Glück gibt es mehr und mehr Schmerztherapeuten. Also da würde ich mich direkt nach einem Schmerztherapeutin oder Schmerztherapeutin umsehen, weil die haben ein größeres Budget, die haben mehr Zeit, die haben viel Erfahrung und die können gut darauf eingehen.
Da können wir euch ja auch nochmal ein paar Links in die Shownotes setzen für Empfehlungen und auch für diese Schmerztagebücher als Vorlagen. Was ist denn euer Ziel bei der Schmerztherapie?
Es gibt für mich drei wichtige Ziele. Das erste Ziel ist, ein Schmerzniveau zu erreichen von 4 und niedriger. Das wäre das Optimum. Zunächst mal in Ruhe, das ist das Ziel Nummer 1. Das Ziel Nummer 2 ist ein einigermaßen guter Nachtschlaf, weil der Nachtschlaf sehr wichtig ist, zu entspannen, Kräfte zu sammeln, zur Ruhe zu kommen. Was nicht einfach ist nach einer Chemo, da ist nämlich gerade die Schlaffähigkeit komplett durcheinander durch die Medikamente, durch das Cortison, was in der Chemo beinhaltet war. Also ein guter Nachtschlaf zu erreichen und dann ein Schmerzniveau von 4 und niedriger bei Anstrengungen oder bei der Alltagsbelastung.
Ich denke, auch da ist das Stichwort natürlich wieder individuell. Ne? Also man muss mit dem Patienten von Beginn an versuchen, realistische Zielsetzungen zu formulieren.
Ja.
Von Beginn an sich auszutauschen darüber, was ist jetzt in 3 bis 4 Wochen hier und was ist auch grundsätzlich aufgrund des Grundleidens darüber hinaus möglich. Und viele Patienten, das zeigen eben unsere Erfahrungen, viele Patienten sind mit einem Schmerzniveau, was in Ruhe unter 4 ist, sehr, sehr zufrieden. Also der Punkt Schmerzfreiheit, der da natürlich häufig kommt, der ist in vielen Fällen einfach definitiv nicht zu erreichen.
Aber ich habe mich nämlich auch gerade gefragt, ist denn das Schmerzniveau unter 4 für euch, für viele Patienten gut zu erreichen in diesen 3 bis 4 Wochen Reha?
Sagen wir mal 4. 4 ist schon gut zu erreichen.
Ja.
Das gibt auf jeden Fall schon mal Hoffnung, weil ich denke mal, was ist denn so der Durchschnitt, mit dem die Patienten anfangen von ihrem Schmerzempfinden?
Also bei den Patienten, die mit Schmerzen im Aufnahmegespräch in Erscheinung treten, würde ich sagen, gibt es durchaus einen großen Prozentsatz von 50%, die Schmerzen im Bereich von 7 bis 8 auch intermittierend angeben. Ja.
Das ist schon viel, ne? Das ist wirklich viel. Und da ist natürlich dann 4 eine wahnsinnige Erleichterung und auch eine Verbesserung in der Lebensqualität einfach, ne? Und bei euch, ihr habt ja jetzt schon ganz viele Berufsgruppen genannt, die sich da jetzt auch mit beschäftigen. Das ist ja wirklich ein ganz interdisziplinäres Thema bei euch, Schmerz. Es sind jetzt nicht nur Ärzte, ihr habt jetzt die Pain Nurses schon angesprochen, die Therapeuten. Wer gehört denn alles dazu? Wer kümmert sich um die Schmerzen?
Ja, eigentlich alle, die im Haus sind.
Ja, also angefangen beim ärztlichen Gespräch natürlich, aber vor allen Dingen die Pain Nurses, wie schon berichtet, die sich intensivst mit dem Patienten auseinandersetzen und darüber quasi über diese Kommunikationsweg wir dann erstmal zu einer grundsätzlichen Behandlungsmodalität kommen und dann ist eigentlich führend, neben der medikamentösen Therapie, ist natürlich führend die Therapieabteilung. Ne? Also das ist Physiotherapeuten, die Narbentherapie durchführen, die aber natürlich auch Physiotherapie für die Gelenke durchführen, was als entlastend dann über Kräftigung der gelenkführenden Muskulatur empfunden wird. Es sind Ergotherapeuten, die sich natürlich intensiv mit dem Thema polyneuropathische Beschwerden auseinandersetzen und auch das nochmal im Speziellen mit ihrer Ultrareizstromtherapie zum Beispiel bearbeiten. Es sind aber auch die Sporttherapeuten, weil viele Patienten einfach insgesamt von der körperlichen Aktivität und der Bewegung profitieren. Das ist eben die Basis von allem. Und darüber hinaus, wie schon jetzt mehrfach erwähnt, die psychosoziale Abteilung. Also Patienten, das Schmerz, viele Patienten erfahren eben unglaubliche Entlastung, auch hinsichtlich ihres Schmerzes, wenn die weitere soziale Situation, insbesondere die berufliche Situation, strukturiert wird, wenn sie aus der Reha mit einem klaren Plan zum Beispiel nach Hause gehen oder familiäre Belastungsfaktoren wie Pflege von Angehörigen, wenn sie darüber Lösungsmöglichkeiten hier möglicherweise bei uns aufgezeigt bekommen, wie die häusliche Situation angepasst, modifiziert und vielleicht verbessert werden kann. Und natürlich unsere Psychologen und Psychoonkologen, die sich natürlich über die verschiedenen Entspannungstechniken, auch über die Tanztherapie oder die Kunsttherapeuten, die insgesamt daran beteiligt sind, was alles einen Einfluss auf die Schmerzeinstellung und die Schmerzwahrnehmung hat.
Was auch noch wichtig ist die Ernährung. Mhm. Also, dass Ernährungsberatung hier möglich ist, Beratung über gesunde Ernährung, vielleicht auch zum Beispiel sollte ein Schwerpunkt sein, eiweißreich zu essen, damit die Muskulatur, das Substrat da ist, um die Muskulatur aufzubauen. Die Menschen sollten ausreichend trinken. Das ist auch ganz wichtig, um Schadstoffe über die Niere auszuscheiden, halt soweit es die körperliche Konstitution, Herz, Niere und so weiter das erlaubt. Aber Ernährung ist auch ein wichtiger Punkt. Freude, also was hier abends stattfindet, Kabarettistin oder Tanz oder italienischer Abend oder Vorträge, Filme, die gezeigt werden. Also auch, also was viele Patienten hier auch als entspannend und wohltuend erleben, ist der Austausch untereinander. Das Absolut. Ist überhaupt nicht zu unterschätzen, was das für einen Wert hat.
Das hören wir immer wieder, in egal welchen Situationen.
Wie welches Thema.
Ja, es ist schon wahnsinnig, wie breit man hier da aufgestellt ist, wenn man überlegt, dass ihr eingangs gesagt habt, ja, manche sprechen gar nicht über Schmerz oder halten aus und so weiter. Welche Möglichkeiten es überhaupt gibt, an diesen Schmerz als Charakter auch ranzugehen. Von daher Reha in dem Sinne eine große Hilfe für onkologische Patientinnen und Patienten. Wie ist es dann zu Hause? Kann man sich da auch dann selbst weiter therapieren mit dem, was man vielleicht in der Reha gelernt hat?
Ganz wichtig ist das Gespräch mit dem Hausarzt. Mhm. Also, dass wenn wir zum Beispiel jemanden neu auf Morphine eingestellt haben, dann muss ganz genau der Hausarzt wissen, was wir hier gemacht haben. Die Angehörigen, ist ja oft angstbesetzt, wenn jetzt jemand neu Morphine bekommt, das zu besprechen, dann Hinweise, dass wir schauen im Internet, welche Schmerztherapeuten sind in der Nähe, wo kann eine Anbindung stattfinden.
Das macht auch ihr? Also ihr helft damit?
Ich mache das, wenn, wenn ein Patient sagt, ich weiß überhaupt nicht, was da in meiner Gegend möglich ist, also im Internet kann man da ja schauen und dann drucke ich ihm das aus und gibt es mit, dass der Kontakt hergestellt werden kann.
Ja, ist ja schön, wenn man dann auch irgendwie was mit nach Hause nehmen kann, sogar vielleicht physisch an Adressen, wo man dann nicht wieder bei Null anfängt.
Und wir haben ja die Möglichkeit, Reha-Nachsorge oder Reha-Sport zu verordnen, dass also auch die Bewegung, das körperliche, der Sport ambulant weitergeht.
Ja, teilweise ist es natürlich auch alle jetzt ergänzenden Maßnahmen, die wir genannt haben, wie Entspannungsverfahren, die können natürlich über verschiedenste Kanäle quasi auch weitergeführt werden, wenn die Patienten das hier tatsächlich erlernt haben. Gibt es sehr, sehr viele, die im Abschlussgespräch auch benennen, dass sie das gerne so fortführen würden. Und das bietet sich natürlich dann, wenn es als entlastend wahrgenommen wurde, auch absolut an. Und ich sag mal, die Physiotherapie kann fortgeführt werden über eine Heilmittelverordnung. Lymphdrainage, Narbentherapie, das sind alles Dinge, die von uns dann auch im Entlassbrief erwähnt werden und empfohlen werden, wenn sie eben hier zu einer Besserung der Gesamtsymptomatik geführt haben. Aber natürlich auch möglicherweise weitere psychoonkologische oder psychotherapeutische Unterstützung im Sinne von der Verhaltenstherapie, auch das kann Thema sein, sind alles Möglichkeiten, die es natürlich genauso wie bei uns, auch dann nicht in der komprimierten Form, aber in einzelnen Feldern im ambulanten Bereich schon zu finden sind.
Also kann man zusammenfassen, eigentlich Schmerz muss man nicht aushalten, Schmerz ist individuell, je nach Schmerzempfinden. Medikamente sind nicht immer nur böse, sondern können auch wirklich den Anschluss oder den Anstoß für eine nachhaltige Besserung geben.
Türöffner.
Ne, genau, eine Türöffnung. Und in einer Reha kann man über ganz unterschiedliche Arten und Weisen, Herangehensweisen finden, mit seinem Schmerz umzugehen und dann vielleicht auch weiter fortzuführen zu Hause.
Genau.
Ja.
Ja, das hat's doch irgendwie ganz rund gemacht, oder? Haben wir irgendwas vergessen? Kopfschütteln.
Nein.
Das ist doch gut. Dann wird's doch Zeit für unsere heutige Hammer-Story. Und heute lasse ich einfach mal eine ehemalige Patientin sprechen, die bei euch in der Hammklinik Nahetal war und von ihrer Zeit in der Reha berichtet hat. Ton ab.
Hallo. Ja, ich als Brustkrebspatientin, war letztes Jahr in der Hammklinik in Bad Kreuznach. Und was mir mega viel gebracht hat, der Austausch mit den anderen Frauen. Allein zu erklären, Tamoxifen hat verschiedene Hersteller und auch aufgrund der Zusammensetzung verschiedene Nebenwirkungen. Das kann mir kein Arzt und auch niemand sonst sagen. Und dafür allein war es für mich schon ein Traum, letztes Jahr in Bad Kreuznach gewesen zu sein, weil ich habe das Medikament umgestellt. Mir geht es damit viel besser. Und wenn man mit seinesgleichen einfach zusammen ist, dann sieht man einfach, man sitzt nicht allein in dem Boot, sondern es sind ganz viele dabei. Und ich freue mich dieses Jahr. Ich habe meine zweite Reha für den Schwarzwald beantragt und habe die auch bekommen. Und im August darf ich nach Badenweiler. Auch hier hoffe ich, dass ich wieder ganz viel Infos bekomme von meinen Mitpatientinnen. Und die Hammkliniken sind einfach sensationell. Also großes Lob mit Essen, mit Therapeuten, mit Ärzten, mit einfach allen. Und es ist ein Riesenaufbau, wenn man 3 oder 4 Wochen bei euch gewesen ist. Und man geht dann gestärkt wieder weiter. Und da kann man einfach mal Danke sagen. Vielen Dank.
Schön, oder? Und interessant, Dorothee, schon wieder Tamoxifen.
Ja, genau.
Und das ist genau das, was du eigentlich gerade in dem Podcast gesagt hast. Das kann oder das erzählt kein Arzt während der Therapie, also kein Onkologe während der Akuttherapie, dass es eben so viele Nebenwirkungen geben kann.
Also ich kann das nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, in der Akutonkologie ist dafür meistens nicht viel Raum. Natürlich sagt man kurz die Nebenwirkungen, aber da hat die Patientin oder der Patient gar keine Chance, das richtig zu erfassen. Weil
es geht ja darum, den Krebs erstmal zu bekämpfen.
Genau.
Ja.
Genau. Aber das habe ich erst hier gelernt von den Rehabilitantinnen und Rehabilitanten, wie belastend es sein kann.
Mhm. Ja. Also ich glaube, irgendwann müssen wir eine Hammerstark-Folge zu dem Thema machen.
Antihormonelle
Therapien. Mhm. Ja, ich glaube, das ist nicht das erste Mal, dass mir das Thema über den Weg läuft. Aber auch sonst das Thema, was wir jetzt eben am Ende nochmal hatten, dieser Austausch zwischen den Patienten, was der eigentlich auch bringen kann. Das ist so schön zu hören. Wir haben ja auch diese Facebook-Gruppe mit Wer reist wann an, wo Patienten sich schon vorab kennenlernen können, um da vielleicht auch ein bisschen die Hemmschwelle zu senken, schneller Kontakte zu knüpfen. Man sieht ja immer wieder in unseren Patientengeschichten, wie wertvoll der Austausch untereinander ist und dieses Spaß haben, auch während der Reha mal vielleicht vergessen, was sonst zu Hause an Sorgen auf einen wartet. Also vielen Dank für diese schöne Nachricht. Und natürlich auch an euch vielen Dank. Wir sind jetzt am Ende der Folge angekommen. Es hat mir total Spaß gemacht. Es war sehr, sehr interessant, fand ich. Ich habe viel gelernt und ich denke mal, unsere Hörerinnen und Hörer natürlich auch. Von daher vielen Dank euch beiden.
Dir auch vielen Dank.
Vielen Dank, dass wir dabei sein durften.
Ja, und vielen Dank natürlich auch an euch da draußen, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Den Fragebogen werden wir euch zusammenstellen und euch auch noch ein paar weiterführende Links in die Shownotes packen. Und lasst uns dann gerne auch mal eine gute Rezension da oder gebt uns ein Like, da freuen wir uns total drüber. Jetzt wünschen wir euch aber erstmal einen wundervollen Tag und vergesst wie immer eins nicht, ihr seid hammerstark. Tschüssi!
Tschüss!